Hallo und herzlich willkommen zu dieser wunderbaren neuen Folge Antenne Akihabara. Wir haben heute eine sehr schlechte Season für euch. Also nicht wir, sondern Anime hatte eine sehr schlechte Season für uns und wir haben uns nochmal die Perlen rausgepickt. Wie immer, Julian
Also Perlen ausgepickt,
und
würde ich jetzt nicht
ich
sagen.
präsentieren euch, was wir geschaut haben.
Also wir haben vielleicht Steine rausgepickt. Das sind halt keine Nägel.
Ach komm. Ein paar gute Sachen waren schon dabei. Jetzt müssen wir es nicht schlechter machen, als es war.
Ja, nee doch.
Okay, also wirst du mir jetzt gleich berichten, dass The Fated Magical Princess dir keinen Spaß
schwierig. Ich habe den Titel
gemacht
ja auch nur damals reingenommen, weil ich den interessant fand zu besprechen.
hat?
Weil das kam ja alles hier aus dem Otome-Isekai-Pendant, was ich ja, wie so oft sage, gerne mag. Und das war so ein Titel, eine der Manhwa-Klassiker, der von einem chinesischen Studio adaptiert wurde. Und die Manhwa-Adaption ist nämlich eine Adaption. Also es gibt ein Original, was dann irgendwie eine Novel oder das koreanische Äquivalent zu einer Light Novel oder sowas ist. Und da war ich zumindest gespannt, einmal, okay, wie das einfach umgesetzt wird, weil zumindest der Manhwa hat einen recht schönen Artstyle und so weiter. Und halt chinesisches Studio, weil wir jetzt öfters wahrscheinlich chinesische Studios sehen werden. Und da habe ich einfach mal so ein bisschen reingeschaut und dann hat mich auch interessiert, okay, es gab halt Änderungen, wie die jetzt zum Ende hin funktioniert haben. Also, es waren 16 Episoden und eine wichtige Info ist, es ist nicht abgeschlossen. Also, es hat nicht den kompletten oder die komplette Geschichte adaptiert, sondern weiß ich nicht, ob jeweils nochmal eine zweite Staffel oder irgendwas danach kommen sollte. Es ist halt offen und da kommt noch ein bisschen was danach, auch wenn ich nicht mehr so viele Erinnerungen hatte, was danach kommt. Und für mich haben weiterhin die Änderungen nicht so gut funktioniert. Ich kann mich nicht mehr hundertprozentig daran erinnern, wie es jetzt im Manhwa nochmal war. Also eigentlich, das weiß ich auf jeden Fall noch, es war eine Isekai-Geschichte, das heißt eine ältere Frau, ich sag mal, keine Ahnung, vielleicht unser Alter oder sowas, 20 bis 40, irgendwie so in dem Raum, weiß ich nicht mehr wie alt, ist wiederbelebt worden als diese Prinzessin. Und da kann ich mich nicht mehr dran, hundertprozentig dran erinnern, ob sie jetzt. Also ob diese Geschichte ein Buch vorher war, wo sie dann die ganze Geschichte schon kannte, was dann passiert, oder ob sie das einmal durchlebt hatte und dann Regression, also Regression, einmal wieder zurückgesetzt wurde, nachdem sie halt böse gestorben, wie auch immer ist. Da weiß ich nicht mehr hundertprozentig. Die größte Änderung hier ist jetzt, dass es nicht mehr ein Isekai ist, sondern am Anfang sieht man halt so unsere Hauptcharakterin, dass sie sich so ein bisschen an Träume erinnert, wie das ausgeht, dass sie irgendwie von ihrem Vater ja mehr oder weniger entmachtet, enterbt, wie auch immer wird und am Schluss irgendwie stirbt oder so. Und hier, wie gesagt, diese Träume und so weiter. Ich habe am Anfang gedacht, in der ersten Episode wird noch so ein bisschen sein, dass vielleicht dieser Aspekt noch reinkommt. Jetzt hat für mich vielleicht auch ein bisschen mehr Sinn ergeben, habe ich mir kurz online gelesen. Ah, da rein könnte es liegen, weshalb man das auch so geändert hat, ohne. Also für mich war das einfach schlechter. Weil China, oder das ist eine chinesische Produktion, die haben ja noch so ein bisschen inhaltsmäßig, dass manche Sachen ja nicht gemacht werden dürfen. Da habe ich ja gar nicht dran gedacht. Oder denkt man ja gar nicht dran, ne? Dass die ja so ein paar Inhalte haben, die sie nicht umsetzen dürfen. Und einer dieser Inhalte, hat man irgendwann auch vielleicht mal mitbekommen, die News, ist ja so ein bisschen das Isekai-Ding, Regression, dass man irgendwie wiederbelebt wird oder so. Und das wurde halt damit umgangen. Und ach, okay. Weil ein großes Problem ist so ein bisschen in der Manhwa-Adaption, die jetzt hier auch umgesetzt wurde, wird halt so ein bisschen die Love Interest, ist halt Lukas. Und Lukas ist halt so ein, keine Ahnung, Jahrhunderte alter Magier oder so, der halt dann sich immer an ihre Lebens- oder ihr Lebensalter anpasst hier. Das heißt, wenn es noch ein kleines Mädchen ist, älteres Mädchen. Und das ist natürlich für die Romance eher ungünstig, wenn sie jetzt hier ein richtiges kleines Kind ist und eigentlich im Original schon eine erwachsene Frau. Macht es ein bisschen schlechter. Und sonst auch der ganze Aspekt, weshalb Claude Athanasia halt nicht mag, im ersten Loop, sag ich mal so. Und was es da ganz auf sich hat, fand ich hier auch irgendwie nicht so interessant gelöst. Wird dann jetzt schon am Ende der Staffel aufgelöst. Und das ist dann okay, aber es ging ja auch so schnell, irgendwie so, als ob man nochmal in der letzten Episode alles abhandeln muss. Bisschen komisch. Und das gerade, weil zwischendrin ist es halt echt langsam. Also es ist halt wirklich echt langsam, wo es schon nach Filler einfach wirkt. Plus dann die Regie, was ich ja schon oft gesagt habe, dass es für mich so ein bisschen zu oberflächlich fluffy ist im Chinesischen, hat es für mich leider nicht so gut funktioniert. Sieht zwar gut aus, also weiterhin so chinesische Produktionen kann man echt nicht drauf lassen. Gerade Hintergründe und auch so ein bisschen die digitale Arbeit und so weiter ist halt echt krass. Und auch so zum Ende hin so ein bisschen CGI, was da genutzt wird, ist halt einfach richtig stark. Also viel besser als so im typischen japanischen. Aber so weiterempfehlen kann ich das, glaube ich, jetzt leider nicht. Klare Verschlechterung von der Story her, Pacing nicht gut. Und für Fans kann man sich vielleicht mal so ein bisschen anschauen, wenn man so Athanasia irgendwie oder Claude in Bewegung sehen will. Aber ja, war schon eine Enttäuschung. Genau.
Okay, also doch ein Steinchen.
Nee, das war ein Nagel.
Nagel sogar.
Wo man drauf tritt und dann tut's richtig weh.
Okay, gut. Aber ich habe noch eine Perle gefunden für uns. Und um ehrlich zu sein, das war gar nicht so schwierig, weil ich habe, als wir die Preview gemacht haben, über Spy Family gesprochen. Und tatsächlich, Staffel 3 setzt einfach fort, was Staffel 2 und 1 auch schon gut gemacht haben. Ich glaube, wir hatten letztes Mal schon über den Rückblick-Arc, in Anführungszeichen, über Twilights Erinnerungen gesprochen. Das hat dir, glaube ich, nicht so gut gefallen. Ich fand es ganz okay.
Nee, war nicht so mein Ding.
Aber seitdem haben wir, glaube ich, noch 2 gute Arcs in Anführungszeichen gehabt. Also gehe ich mal davon aus, dass es für dich sich jetzt auch noch mal ein bisschen geändert hat.
Ja, also für mich gab es vielleicht sogar eine Folge, die die beste Spy-Family-Folge für mich war.
Mhm.
Also von ja, allen Staffeln.
Das kann ich gut verstehen. Wir haben ja dann recht direkt danach diese Busentführung bekommen, zu sehen bekommen. Ja, das war für mich so ein kleines Highlight, weil recht schnell klar war, okay, in dem Fall wird weder Twilight noch jetzt fängt es schon wieder an mit den Namen.
Lloyd.
Was ist denn los?
Was meinst du?
Nee, Twilight ist ja Lloyd, aber dass weder Lloyd noch Yor zu Hilfe kommen werden. Und dann ist es so ein bisschen spannend einfach auch, weil die Kinder alle natürlich Panik haben. Du weißt nicht, wie die Kinder reagieren werden. Die reagieren teilweise auch echt dumm. Aber die Entführer sind auch teilweise gar nicht so clever. Das ist halt so ein bisschen, es ist eine dramatische Geschichte in gute Comedy verpackt. Und ich glaube, wir haben im Jahresabschluss schon kurz drüber gesprochen. Die Szene, wenn dann tatsächlich die Kinder abgeholt werden, ist schon ein bisschen Tearjerker.
Ja.
Dann die andere größere Handlung, die wir haben, ist ja der Doppelagent, der da gefunden wird und flieht. Das ist dann eher so ein bisschen der Action-Teil von der Staffel. Fand ich auch ganz gut. Zwischendrin haben wir dann natürlich noch die Story mit dem Vertrauenslehrer oder zumindest mit dem Lehrer, der den Bus begleitet hat und dann sagt, nee, also ich habe jetzt PTSD davon. Leute, Herr Doktor, wie kriegen wir das hin? Was muss ich machen? Und so, Bruder, deine Frau ist einfach nur brutal toxisch. Was machst du?
Ja, da will ich kurz einhaken. Ich fand es ein bisschen schade, dass es so entschärft wurde, dass ihm ja auch ein bisschen Schuld gegeben wird.
Mhm.
Also ich meine jetzt nicht, dass es in-Universe so wäre, sondern ich fand es so schön, dass mal so eine Sicht gezeigt wurde, dass man einen sehr toxischen Ehepartner haben kann, gerade auch als Mann. Also dass natürlich auch ein Mann gezeigt wird, der zur Therapie geht und so weiter. Und da fand ich ein bisschen schade, dass danach noch so das aufgelöst wurde, ja, weil er ja auch irgendwie überhaupt nicht ein guter Ehepartner, sage ich mal, so ein bisschen ist, dass ihm so auch nochmal Schuld gegeben wird, dass wie seine Frau reagiert, weil ich ein bisschen schade fand. Das andere hätte ich besser gefunden, wenn es halt wirklich einfach nur von seiner Ehefrau ausgehen würde.
Ja, das stimmt.
Ja.
Aber auf der anderen Seite muss man fairerweise auch mal dazu sagen, ein Mann in einer, ja, abusive Relationship so zu sehen, ist auch eigentlich fast schon eine Novelty, weil das passiert echt nicht so häufig.
Genau,
ja. Also nicht nur in Anime, sondern einfach generell. Das ist so ein bisschen ein Thema, wo man gesellschaftlich sich ein bisschen zu ausschweigt. Aber du hast gesagt, dass es vielleicht deine Lieblingsepisode von Spy Family in dieser Staffel. Von welcher sprichst du denn?
Von Mami-Treffen.
Mhm.
Das ist die eine Folge, die ich ein bisschen übergangen habe gerade. Mhm. Aber ich kann nachvollziehen, warum.
Ja, weil Dior war super. Irgendwie die ganze Episode hat ein gutes Pacing gehabt. Mhm. 9 Charaktere, die eingeführt wurden, plus so ein bisschen die Twists and Turns, die es da drin gab. Fand es schön und einfach, dass, weil Dior, wir wissen, dass sie irgendwie keine so wirklichen anderen Charaktere hatte. Wir haben jetzt auch ihre Kollegen, die jetzt ein bisschen Freunde werden. Aber dass sie da so freundlich aufgenommen
wurde. Aber um ehrlich zu sein, ich glaube, die Kollegen sind auch nicht unbedingt das, wo ich so super viel extra hören will. Weil, wo wir bei toxischen Frauen waren, hallo.
Ja, aber die war richtig wholesome, spaßig. Und Damians Mutter als echt interessante Figur eingeführt. Da hatte ich ja auch im Jahresend-Podcast gesagt, Ende der Folge, als wir ihren Ausdruck im Auto sehen, mhm, war halt richtig interessant einfach. So, okay, man kann halt nicht damit oder da rausziehen, was es genau das Ding von ihr ist. Das wurde jetzt natürlich jetzt schon dann 2-3 Episoden danach aufgelöst. Aber in dem Moment fand ich so echt richtig interessant, okay, wie der Gesichtsausdruck gemacht wurde, um halt nochmal ein schönes Geheimnis zu geben. Hm. Und darum fand ich die Episode halt richtig, richtig toll. Aber ja, die Arcs danach haben mir auf jeden Fall auch besser gefallen als zum Beispiel jetzt der Flashback-Arc am Anfang. Gerade auch die Busverfolgung, gab es ja auch ein paar süße Szenen, wie zum Beispiel als Anya die Hand von ihm nimmt oder halt auch der Gag mit wir matchen, also beide die Bombe haben und so weiter. Mhm. Ich fühle mich dann aber auch immer daran erinnert, okay, in Japan sind die Sensibilitäten doch ein bisschen anders, weil ja eigentlich Spy Family ist ja so ein bisschen für ganze Familie gedacht, aber dann kommen halt schon so Szenen wie dann die Leiche der Tochter, die dann einfach so, bam, hier gezeigt wird. Und da denkt man sich auch wieder, oder wird man immer so überrascht auf einmal, so, ah, okay, da war gerade alles süß mit den Kindern und was weiß ich. Und ja, irgendwie ist anscheinend jetzt gerade auch Terrorismus, aber es wirkt jetzt noch nicht so bedrohlich. Aber dann sieht man halt so eine Leiche und dann, oh, okay. Mhm. Und natürlich auch super, dass der Dönermann ein reoccurring Character ist.
Oh ja, das ist perfekt. Ich liebe den Dönermann.
Ja, also vor richtig gut Berlin nachgestellt.
Das war die eine Folge, die ich aus Versehen auf Deutsch geschaut habe, wo der Dönermann introduced wird. Und ich gucke mir diesen ganzen Arc mit dem Dönermann an und denk und freue mich wirklich sehr über den. Dann die zweite Hälfte von der Episode spricht Anya und ich so, ah, tut mir leid. Also ich weiß nicht, wer die Synchronsprecherin von Anya ist im Deutschen, aber da ist das Japanische doch schon deutlich besser. Da ist einfach das aber es liegt auch ein bisschen am Skript. Das ist nicht nur das Acting, sondern auch diese ganzen Onomatopoeia, wie heißt das? Ich glaube, es war richtig so. Die Anya ja immer so ausspricht. Das haben wir im Deutschen gar nicht so. Das funktioniert nicht so gut, leider.
Ja, Lautmalerei, oder?
Ha? Lautmalerei, genau. Das funktioniert im Deutschen leider nicht so gut. Deswegen war ich dann auch schnell wieder bei Japanisch. Aber der Dönermann hat in der deutschen Synchro nochmal anders gehittet, sagen wir es mal so.
Ja, wenn unsere Kultur dargestellt wird.
Ja, ich helfe einmal mit allem. Ja. So, du hast mir letztes Mal noch Wandens empfohlen, wo ich mir gedacht habe, danke für die Empfehlung, Julian, aber nein, danke.
Ja. Also es war auch nur so halb, weil auch so für dich, ich wusste ja nicht so ganz, was ich dir empfehlen soll, habe ich ja zumindest mal so Vorschlag gemacht, aber auch nicht gedacht, ey, okay, wenn der Lukas es hört, dann wird er sich auf jeden Fall das anschauen. Ich fand diesen interessanten Aspekt halt, dass unser Hauptcharakter diese kleine Sprachstörung hat, dass er halt irgendwie stottert und auch wenn er jetzt so als attraktiver Teenager wirkt, dass er dann so ein bisschen unsicher ist. Aber natürlich das große Ding, der große Elefant im Raum, waren dann ja die Character Models, weil fürs Tanzen 3D sahen halt richtig schlecht aus. Motion Capture war zwar ganz cool, aber gerade die Gesichter, Haare, ich bin aber ganz froh, dass ich es mir angeschaut habe. Ist leider auch mitten im Turnier abgebrochen. Also es glaube ich jetzt noch wäre das Finale gewesen, weil es gab dann Dance Battles. Und ja, das war jetzt vorbei. Also das haben wir jetzt nicht mehr sehen können. Bisschen schade. Wir haben halt von unserem Hauptcharakter sein letztes Battle gesehen. Und ja, was soll ich dazu sagen? Also zumindest tanzmäßig, das CGI wurde ein bisschen besser auf jeden Fall. Also gerade die Character Models als auch ein paar andere Charaktere haben ein bisschen bessere Models gehabt. Mit auch irgendwie, wenn sie, keine Ahnung, bestimmte Kleidung anhatten, sah halt ein bisschen besser aus. Und auch die Moves, die dann irgendwie so später waren, gerade auch so in den Dance Battles, hat man versucht, glaube ich, das alles ein bisschen besser zu machen mit der Kameraführung. War alles auf jeden Fall besser als am Anfang, aber trotzdem weiterhin, die Character Models sahen leider nicht gut aus. Man hat sich aber schon dann ein bisschen dran gewöhnt. Weshalb ich es auch weitergeschaut habe, weil ich einfach auch die Charaktere einfach ganz nett fand. Also ich habe ja schon unseren Hauptcharakter gesagt, aber wir haben ja noch einen zweiten MC, das ist einmal Wanda, die echt einfach richtig süß ist. Sie spricht halt nicht viel, flüstert so ein bisschen, also gerade ihre VA holt den Charakter halt richtig gut ab. Also wirklich, ihre Stimme ist ASMR pur einfach, wenn sie die ganze Zeit so ein bisschen flüstert und sowas. Man merkt auch so, die beiden haben Chemie, also die werden auch zusammenkommen und haben auch schon ein bisschen was Süßes gehabt, aber noch nicht so ganz sich getraut, einfach mal zu sagen, okay, wir sind jetzt zusammen. Das ist halt wirklich recht organisch, wie du es vielleicht auch mal so im echten Leben merkst, dass nicht sofort Leute hier, geh bitte mit mir aus, sondern die sich so langsam annähern und dann irgendwann vielleicht sich mal Händchen halten, dann anfangen zu küssen und dann merken, okay, ja gut, anscheinend sind wir jetzt zusammen. Noch nicht, wie gesagt, passiert, aber es gab halt einen richtig scheiß süßen Moment, der so geil war. Und zwar, sie gehen in den Supermarkt, wo dann irgendwie, weil sie im Supermarkt auch arbeitet, aber sie sind jetzt als Kunden da und ihr Chef so sagt so, ah, okay, ist dein Freund oder wie auch immer und so, nee. Aber dann geht sie halt raus und es regnet gerade oder hat gerade geregnet und unsere Hauptfigur, weil er auch groß ist, streckt so ein bisschen die Hand aus, um zu gucken, ob es regnet. Und sie schaut halt so drauf und denkt halt, er streckt die Hand raus, damit sie Händchen halten können. Und sie nimmt dann die Hand, halten halt Händchen, laufen ein bisschen, sagen halt auch nichts oder so. Und dann irgendwann hält sie auch noch mal kurz die Hand raus, um zu gucken, ob es noch regnet, und merkt dann, ach, das hat er gemeint. Aber sie haben auch nicht so gesagt, so, oh, das ist jetzt voll peinlich oder tut mir leid und so weiter. Sondern es war halt alles ohne Dialog, einfach nur organisch die beiden so gemerkt, okay, sie fanden es gerade okay, dass irgendwie ein Händchen gehalten wird oder sowas. War halt ein Missverständnis, aber schlecht war es jetzt nicht. Und es war richtig süß einfach. Also wirklich richtig, richtig süß. Ja. Und sonst einfach, zum Beispiel Episode 7 war das erste große Turnier. Da hatte ich, glaube ich, den Dance-Move auch erwähnt, wo er als irgendwie so 1,90er durch ihre Beine als irgendwie so eins, keine Ahnung, 50 bis 60er Japanerin so durchslidet und dann hochgeht, was in dem Moment halt schon ein Hype-Moment war mit auch der Musik, auf die sie die ganzen 5 Episoden vorher geübt haben. Es hat schon gut funktioniert. Und dann gab es zwar auch ein paar kleine Nebencharaktere, wie zum Beispiel irgendwie ihr Supermarktchef, der halt dann Michael Jackson-Fan ist, auf der PlayStation 2, die er irgendwie rauskramt als DVD-Player, so Michael Jackson-DVDs abspielt und dann auf einmal im Michael Jackson-Outfit kurz die Moves nachmacht, so ein bisschen Billie Jean, um sie leicht zu beeindrucken, dass er das ganz cool findet, dass sie irgendwie tanzt oder so. Ja, so war das auf jeden Fall ganz sympathisch. Es ist einfach nur ein bisschen enttäuschend, dass halt die Character-Models so schlecht aussehen, weil tanzmäßig fand ich echt interessant, jetzt so ein bisschen mal zu sehen, was es für verschiedene Tanzsachen gibt, was es mit Breakdancen so ein bisschen auf sich hat und wie auch Dance-Battles vielleicht auch so funktionieren, weil davon habe ich halt gar keine Ahnung und das ist ja auch so bei Anime, weil dazu gibt es ja zu jedem Thema irgendwas, wo man dann so ein bisschen was erfährt. Genau, darum war schon ganz gut, aber ja, so weiterempfehlen würde ich es echt nicht, gerade an dich. Und da könnte der Manga vielleicht interessanter sein, weil da auch der Artstyle recht besonders und interessant ist.
Okay, ich habe noch eine Änderung vorgenommen bei mir in der Liste, weil ich würde gerne dir ein Anime empfehlen. Und zwar habe ich ja in der Preview noch über This Monster Wants to Eat You gesprochen.
Wants to Eat Me, nicht You, Lukas. This Monster Wants to Eat Me.
Richtig, richtig. Da muss ich kurz sagen, boah, das war mir ein bisschen zu viel dann auch irgendwann. Ja, es ist einfach diese ganze Nummer mit, oh, ich habe nichts mehr, wofür es sich zu leben lohnt, ich will einfach nur noch sterben, hat mich ein bisschen zu sehr runtergezogen an einem bestimmten Punkt und dann habe ich gedacht, ja, komm, dann doch lieber nicht. Aber an der Stelle, meine Prophezeiung ist tatsächlich nicht wahr geworden. Hikaru ist immer noch beliebter und besser bewertet.
Du hast halt einfach keine Ahnung von Anime, Lukas.
Richtig. Ich wurde positiv überrascht einfach. Was ich dir aber jetzt empfehlen würde, ist tatsächlich Sander. Das ist bei uns ein bisschen durchgerutscht, glaube ich, in der Preview. Aber ist immerhin ein actionorientierter Anime von Saint Saru. Also kann man schon mal reinschauen. Ich muss auch versuchen, dich auf der stilistischen Ebene zu überzeugen, weil handlungstechnisch kommen wir gleich zu. Stilistisch ist das einfach sehr, sehr cool. Du bekommst so ein bisschen das Gefühl, wie in einem Tim Burton-Film, nur eben als Animation, Tim Burton ist auch Animation, aber du weißt, was ich meine, ja. Eben diese dunkle Stimmung, diese langen Figuren teilweise, ja, und dazu eben wirklich extrem gute Farbgebung, extrem gute Regie, wirklich alles daran sagt, hochwertig inszeniert. Und Saint Saru ist da ja auch kein Fremder. Da kommen ja in der Regel doch eher gute Anime her. Mein Problem mit der ganzen Sache ist natürlich die Thematik. es ist so ein bisschen, ja, gesellschaftskritisch düsterer Weihnachts-Anime. Ja, du merkst, fast nicht so ganz zusammen. Und ich glaube, sie haben diese Dissonanz dazwischen auch irgendwie nie so wirklich zu einem guten Punkt gebracht. Es geht letztendlich darum, in der Welt ist Kindsein was ganz Krasses, weil es gibt nicht mehr so viele Kinder und die Geburtenrate ist niedrig. Ich frage mich, was da Vorbild war. Und Weihnachten und andere Legenden, Osterhase etc., sind halt nicht mehr so wirklich in den Gedanken der Leute. Allerdings, parallel dazu, ist in dieser Welt auch so, dass es Leute gibt, die Erben in Anführungszeichen von diesen mysteriösen, also nicht mysteriösen, von diesen Legenden sind. Wie zum Beispiel auch Sander, der Erbe von Santa ist.
No way.
Ja, doch, doch. Und immer wenn er was Rotes trägt und es zählt tatsächlich auch einfach einen Tropfen Blut auf seiner weißen Uniform, dann wird er zu Santa Claus.
Okay, ja, ja.
Aber Santa Claus ist auch so ein 2 Meter Hühne breit gebaut und eigentlich mehr Action hält, was tatsächlich in den Action-Sequenzen wirklich gut funktioniert, weil diesen Bild hast du tatsächlich in Anime, glaube ich, recht wenig. Selbst die muskulösen Typen, die wir normalerweise in Anime haben, sind eher, ja, schmal gebaut, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ja, also das ist auf jeden Fall eine nette Neuerung. Was mir daran aber nicht gefällt, ist, dass seine Waffen Skier sind, die aus seinen Füßen wachsen. Das ist ein bisschen eklig. Und ich kann mir das auch kampfstiltechnisch nicht so gut vorstellen. Und der Anime kriegt es irgendwie hin, auch nicht so ganz. Der Antagonist ist natürlich der Direktor von der Schule, der in Anführungszeichen recht jung aussieht, weil er halt kosmetische Operationen noch und nöcher hatte. Der ist so ein bisschen der Direktor von Theseus. Ich glaube, da ist kein Originalteil mehr dran. Ja, als Antagonist funktioniert der ganz gut. Er hat auf jeden Fall, er bringt eine bestimmte Aura mit. Aber natürlich ist das alles so ein bisschen, er kämpft halt gegen Santa Claus und ist halt eigentlich ein alter Mann, bei dem nur noch die Hände alt aussehen. Bisschen schwierig einfach. Es funktioniert im Kontext ganz gut. Du denkst dir wenig, boah, das ist jetzt aber schlecht umgesetzt oder so. Aber es ist schon eine Nonsens-Story. Was ganz cool ist, ist, dass der Soundtrack eigentlich Weihnachtslieder sind, die auf die aktuelle Stimmung angepasst sind. Das funktioniert auch ganz gut. Das Problem ist, dieses Konzept ist einfach so komisch, dass all die anderen Sachen sich dem unterordnen und wenn das Konzept für dich nicht aufgeht, dann geht die Serie für dich nicht auf. Allerdings, wie gesagt, sehr cool umgesetzt, sehr viele gute Ideen drin. Auch die Coming-of-Age-Geschichte, die dahinter ist, ist gar nicht so schlecht. Ich finde auch, die Nico, die Tsundere in dem Anime, ist eine der wenigen Tsunderes, wo ich sage, okay, fein, ich verstehe es. Deswegen, es gibt so viele gute Aspekte, aber ich kann den nicht so ohne weiteres leider empfehlen, weil die Thematik einfach wirklich nicht so richtig zusammenkommt.
Deswegen habe ich auch nicht angefangen. Ich habe während der Season, das war so der eine Titel, den ich schon noch mal im Auge hatte und beobachtet habe, weil, du hast schon gesagt, Sainzaro, das heißt Produktion, sieht halt ganz cool aus, auch wenn jetzt die Character Designs auch nicht meine Liebsten sind. Und dann zum Beispiel kamen außenbahnische Szenen, zum Beispiel das eine Yuri-Pärchen auf dem Bett mal, die Szene, die dann irgendwie in die Timeline oder wo auch immer hingespielt wurde, wo man dann mal so, ah, okay, interessant, gucke ich jetzt mal, was die Leute jetzt, die nicht vielleicht irgendwie Manga kannten und so weiter, jetzt dazu sagen. Und aber am Schluss habe ich so den Eindruck gehabt, dass plotmäßig alles so ein bisschen mischmaschmäßig war. Und dann hatte ich da nicht so Lust drauf. Also ich habe wirklich so zwei, drei meiner Season überlegt, ob ich mir den geben soll, aber habe mich dann dagegen entschieden.
Also ich hätte dir empfohlen, den anzufangen über andere Dinge, die du potenziell angefangen hast. Aber ich verstehe auch, dass du gesagt hast, nee, das nicht.
Ja, also keine Ahnung. Das war ja auch, ist ja auch die Mangaka von Beastars. Da kann ich mir dann eher jetzt Beastars aufholen, glaube ich.
Obwohl Beastars, glaube ich, auch ganz schön.
Ja, das
fand ich. Pan wild wird. Handlungstechnisch.
Ach, Lukas, heute bist du auch wirklich drauf.
Oh, weiß nicht.
Wo holst du uns alles her, diese?
Ja, das sind alles die schlechten Witze aus der letzten Season, die sind einfach irgendwie hängen geblieben. Die müssen raus.
Worüber ich ganz froh bin, dass ich den ausgewählt habe, dass wir den jetzt noch besprechen wollen. Das war eine gute Wahl von mir. To Your Eternity, Staffel 3, denn er ist einfach so weird. Wieso ist diese Serie teilweise so weird? Was ist da los?
Ich finde aber auch gut, dass die so philosophisch wird im Moment, dass es so komplett abdreht.
Ja, aber da sind so komische Sachen drin und ich bin mir auch einfach nicht sicher, wie viel davon beabsichtigt ist, wie viel davon so ein bisschen auf so, dass man das Klischee davon nimmt und dann so ein bisschen draufschaut oder wie viel halt wirklich ernst gemeint ist und so. Da ist einfach so komisches Zeug dabei gewesen. Also, die ersten 13 Episoden waren schon so huiuiui.
Magst du uns ein paar Beispiele geben?
Also, erstmal dadurch, wir sind ja jetzt in der Moderne. Ist ja nicht Japan, weil hat sich ja irgendwie alles ein bisschen anders entwickelt. Darum, die haben auch eine andere Sprache, um zu zeigen, ist nicht Japan, aber sieht aus wie Japan. Von Japan.
Also kulturell und gesellschaftlich und was es sonst noch so alles gibt. Legally distinct Japan.
Genau. Und es ist jetzt schon ein bisschen halt moderner Anime. Also es hat da schon die Klischees drin. Wir hatten ja damals gesagt, irgendwie so die eine Gruppe an Anführungsstrichen Freunden, Klassenkameraden in der Schule, die ja so ein bisschen klischeemäßig war mit so einem Chunibyo und keine Ahnung was. Aber auch jetzt leichtes Teenage-Highschool-Drama ist jetzt auch so ein bisschen dabei.
Das heißt, naja.
Ja, nee, ich meine aber so.
Bisschen zu existenziell für normales Teenage-Drama vielleicht.
Nee, da ist schon so ein bisschen manches dabei, aber das wird natürlich dann im Kontext nochmal anders. Der Verlauf geht dann natürlich anders in das Supernatural-Zeugs. Aber dann kommen so weirde Szenen, wo er auf einmal eine Schildkröte ist, komisch rappt und Eier legt. Und ich so, was ist das denn jetzt? Er rappt über, das ist auch genauso geil, wie er so, der hat ja diesen komischen, leicht amerikanischen Akzent dabei auch noch gehabt, wo er über Liebe reimt. Und ich dachte so, was ist das denn auf einmal? Und dann meine ich nämlich mit, weil jetzt so ein bisschen, okay, Anime-Klischee wiegt zu eher, weil ist ja die Autorin von Silent Voice, die Mangaka damals gewesen, wo man auch sagen muss, der Manga, wo ich ja schon sagen würde, ja, ist schon ein bisschen eher, was man von Manga und Anime-Klischee, so ein paar Figuren oder wie es funktioniert, eher sagen könnte, als jetzt die Adaption. Und dann kommt auf einmal die Lolli-BDSM-Bondage-Szene, wo du so denkst, what the fuck? Was macht das auf einmal hier? Was ist das denn? Also, jetzt hat sie das gemacht, weil es schon in der Moderne ist, dass sie jetzt einfach so richtig reinhaut mit den Anime-Tropes-Klischees oder was? Boah, das war so komisch. Und dann auch die Flasher-Szene mit dem Mantel und der Bondage-Gear. Ich wusste nicht mehr, also, was gerade in dieser Szene los ist.
Also der Arc hat komplett den Plot verloren. Also wie hieß sie? Mimori und ihr, wie heißt der andere? Der Bruder?
Ach, weiß nicht mehr.
Also
Hirotoshi.
Genau.
Generell, als es anfing mit Hirotoshi.
Ja, so ein bisschen
ich habe dir sogar geschrieben. Ich glaube, ich habe dir sogar geschrieben. Also, ich bin voll dagegen, seine Kinder zu schlagen. Aber Alter, den hätte man echt mal schlagen müssen.
Ja, ich habe dich sogar extra mal vorgewarnt. Ey, Lukas, die nächste Episode.
Ich weiß, das war vor der SM-Episode. Hey, nachdem er geschlagen wurde, ist er halbwegs normal gewesen. Ich sag's nur. Ich möchte damit nichts ausdrücken, das spiegelt weder meine Meinung noch die von Antenna Akihabara wieder, aber nein, ganz ehrlich, Hirotoshi ist ja sogar direkt so als Siskon gestartet, der keine Schwester hat und deswegen komplett Hikikomori ist und überhaupt nichts mehr machen will. Und dann kommt sein Dad mit einer neuen Frau an, die dann eine kleine Tochter hat. Und das ist so weird, weil Hirotoshi ist halt auch, hat es halt auch wirklich ein bisschen predatory auf sie abgesehen, hat man zumindest so das Gefühl bekommen. Und der Moment, wo er dann seinem Vater sagt, hä, zwischen uns ist doch derselbe Altersunterschied zwischen dir und deiner Neuen, da habe ich gedacht, Junge, also da spätestens da hätte ich dir eine abgeräumt. Natürlich hast du recht an dem Punkt, aber
ja, da bin ich mir halt nicht so sicher, weil wenn man ihr voriges Werk so kennt, aber auch alles, was bis jetzt bei To Your Eternity war, ob sie jetzt halt einfach sich gedacht hat, okay, ich habe jetzt einen modernen Arc, jetzt versuche ich so ein bisschen mit dem Manga-Anime-Klischees zu spielen, weil er ja da ein bisschen Redemption kriegt oder so, aber es funktioniert überhaupt nicht für mich.
Nee, es funktioniert vor allem auch dadurch nicht, dass er ja selbst nach dem Event, was so der Twist für die Handlung zwischen den beiden ist, wo dann die Klopfer auch introduced werden, nach dem Event ist er ja auch genauso weiter gegenüber Mimori, wo ich mir dann denke, das Redemption funktioniert nicht ganz so gut, wenn er eigentlich die ganze Sache weiter durchzieht, bis er wirklich keine andere Möglichkeit mehr hat, weil sie ihn eben irgendwie als SM-Sklaven dann halten will, macht die Redemption auch ein bisschen kaputt. Das ist, glaube ich, aber der weirdeste Arc. Das, was danach passiert, ist auch noch weird, aber nicht mehr so unangenehm und mehr, wo du dir denkst, okay, da steckt jetzt auf einmal auch wieder ein Gedanke dahinter. Ja. Hat sich jemand was dabei gedacht? Das geht in eine Richtung, was dich beschäftigen könnte, was Wertvolles nochmal mitgibt.
Auf jeden Fall. Gut, also zumindest, du hast ja schon den Klopfer erwähnt, sind wieder da, finde ich. Erstmal, wie sie sich verteilen, ganz interessant, wie das funktioniert hatte, wie das dann so langsam eingeführt wird, als auch jetzt natürlich der moralische Aspekt, der dazukommt. Auch wenn ich da sagen muss, dass dieses ganze Zeit Fushi immer wieder, okay, jetzt töte ich sie oder ich kann sie jetzt doch nicht, die Person oder den Locker töten, hätte man jetzt nicht dreimal hintereinander machen müssen, so ungefähr. Das fand ich schon ein bisschen nervig, dass immer so wieder, okay, stallt ihr jetzt leicht? Kannst du jetzt mal weitergehen? Das ist die moralische Frage, habt ihr jetzt dreimal gestellt?
Ich finde aber, das kann man durchaus machen. Ja, es hat mich auch genervt, aber ich verstehe irgendwo den Punkt, dass man sagt, okay, es ist ein Ding, was kontinuierlich weiterläuft. Mhm. Die Entscheidung wird nicht getroffen, sondern die musst du immer wieder treffen, eben nicht den alten Muster zu verfallen, keine Ahnung. Also ich weiß auch nicht 100%, was man sich dabei gedacht hat, aber ich möchte das ein bisschen verteidigen, weil ich sehe irgendwo einen Mehrwert da drin, das mehrfach zu machen.
Dann ein Aspekt, den ich ja nicht so mochte, und zwar Izumis Mutter, wo wir dann doch noch die Vorgeschichte bekommen haben und eine Rekontextualisierung, die für mich halb-halb funktioniert hat. Es wird ja trotzdem gesagt, dass sie trotzdem versucht hat, über ihre Tochter so ein bisschen zu leben, in Anführungsstrichen. Also nicht sie selbst, sondern dass sie halt versucht, okay, mach was anderes, was gut funktioniert oder so. Und das hat für mich weiterhin, fand ich irgendwie nicht so gut. Die beste Rekontextualisierung, die fand ich richtig stark, war, dass sie halt dieses Typische, was man denkt, okay, sie hat jetzt die ganze Zeit mit ihrer Tochter Fotos gemacht, weil postet es auf Social Media oder sowas, wo man gedacht hat, dass vielleicht die Kritik am Anfang so ein bisschen ist, was ich ein bisschen übertrieben fand. Aber da war ja die Rekontextualisierung, dass sie Gedächtnisverlust hatte, weshalb sie die Fotos gemacht hat, was mir dann richtig, also das fand ich richtig stark, das hat mir super gut gefallen. Der Rest von ihr jetzt so mäßig. Also man hat ja schon gehört, dass, also es war ja so, dass sie trotzdem noch ihre Tochter zu sehr beansprucht hat und dann trotzdem noch mal schlechter wurde. Also es war schon so, als es noch normal zu ihr zuging, wo sie auch nicht wusste, wer der Vater, also was mit dem Vater auf sich hat und so weiter, da war sie jetzt auch schon ein bisschen zu übertrieben, dass sie da versucht hat, auch wenn sie natürlich einen schrecklichen Hintergrund hat.
Ja, ich finde, das ist leider was, was bei vielen der Charaktere ist, dass die so komplett zwischen böseste Person überhaupt und Engel in Person hin und her pingpongen. Das funktioniert nicht so ganz, wenn es bei jedem Charakter so ist. Ja, schwierig. Ich finde auch manchmal kommt so ein bisschen Drama mit rein, wie zum Beispiel mit, wie heißt sie denn?
Meinst du Tonari vielleicht?
Ja, genau.
Ja.
Mit Tonari, das Drama finde ich auch ein bisschen unnötig, weil sie geht auf Fushi zu und sagt, hey, ich finde es voll scheiße, dass du in der Gestalt von meinen Freunden unterwegs bist, und sie geht dann weg, ist sauer, denkt darüber nach, regelt dieses Drama für sich selbst und kommt dann wieder zu Fushi und sagt, weißt du was, für mich ist es okay, ich habe mir darüber Gedanken gemacht, ich möchte genauso wenig deren Leben für mich beanspruchen wie du. Und Fushi so, wovon redest du? Ich bin schon 3 Folgen weiter.
Ja, das spielt auch so ein bisschen mit rein, weil ich gemeint habe mit Teenage-Drama, weil er ja auch so ein bisschen mit hier Mitsuha eher sie jetzt so ein bisschen leicht Love-Triangle oder nicht. Und dann ist sie ein bisschen beleidigt auf einmal und dann, okay, hat sie sich deswegen aufgeregt oder jetzt wegen was anderem. Das fand ich dann so ein bisschen, das gefällt mir gerade nicht so. Ja, sonst Bonn ist einfach immer da.
Bonn ist einfach Speedwagon.
Okay, du brauchst gerade einen guten Rat. Okay, ich bin hier mit dem Schirm.
Das sag ich ja, Bonn ist einfach Speedwagon.
Ja, plus natürlich der geile Move, wo er aus dem Handgelenk das Messer oder das Schwert wirft. Okay.
Hast du mich gerade nicht verstanden? Ich fand meine Charakterisierung eigentlich schon ziemlich vollumfänglich.
Ja, ich habe dich verstanden. Aber das wollte ich nur kurz erwähnen haben. Und Bonn auch als Figur finde ich weiterhin, ist mir diesmal noch mal ein bisschen mehr aufgefallen, dass er ja auch nicht immer die ganze Wahrheit weitersagt. Das heißt, er passt es ja so ein bisschen an, dass er dann versucht, auch Fushi vielleicht so ein bisschen zu beeinflussen oder halt ihm ein bisschen Schmerz zu ersparen, wie auch immer. Oder
das war tatsächlich letzte Staffel auch schon so.
Genau, das ist mir diesmal auch wieder aufgefallen.
Wo ich mir einfach denke, Bonn ist einfach ein richtig starker Charakter.
Ja. Darum wird er auch genutzt, hingegen zu den 12 anderen Freunden.
Also, ja gut, auf der anderen Seite willst du das kleine Mädchen die ganze Zeit nutzen, das macht ja auch keinen Sinn. Nee, aber Bonn ist, so wie er eingeführt wird, denkst du dir erstmal, okay, was soll das? Weil er...
Ja, willst du noch seinen vollen Namen sagen?
Nein. Seine Einführung ist einfach so schlecht, es tut ihm so unrecht, weil er ist wirklich einer der besten Charaktere und er war damals auch schon einer der besten Charaktere. Er hat jetzt nicht den größten Story-Arc hinter sich, wo er gemerkt hat, oh, ich habe mich vorher total falsch verhalten. Nein, er war einfach immer der Bro.
Ja, aber man könnte ihn vielleicht jetzt auch ein bisschen weniger verwenden mal, anstatt wirklich jedes Mal, okay, Fushi braucht jetzt jemanden zum Reden für den nächsten Schritt, um was moralisch zu klären. Okay, Bonn, dein Auftritt.
Die Sache ist, du könntest natürlich auch so jemanden wie Gugu dafür benutzen. Das Problem ist, Gugu ist nicht im Loop. Gugu lebt gerade sein Leben und hat damit nichts zu tun. Und ich glaube, es ist hier, es ist Fushi auch ganz gerne, dass es so ist, dass eben er nicht unbedingt da reingezogen wird. Das ist ja die Argumentation generell, um alle anderen Charaktere da rauszuhalten. Wie gesagt, so Machi oder Eko kannst du jetzt nicht wirklich mit reinziehen. Das macht wenig Sinn. Tonari versucht er ja auch rauszuhalten. Wobei ich denke, das ist, glaube ich, das Dümmste. Weil mit ihr würde ich, glaube ich, zuallererst sprechen. Weil sie ist einfach auch absolut der Badass der Gruppe.
Ja, und auch so, sie macht sich auch mehr Gedanken mit Welt, hier leben, wie auch immer, was ist Frieden. Was möchte Fushi mit uns machen und so weiter. Mitsuha ist natürlich so ein bisschen unser Second MC in diesem Arc. Und finde ich weiterhin ganz gut, wie dann über jetzt die erste Hälfte die so ein bisschen entwickelt wurde. Einmal, dass es halt echt immer so ein bisschen unangenehm mit ihr war, wie sie halt mit anderen Leuten umgeht. Dass sie halt dann, man hat schon gemerkt, okay, Fushi-mäßig bisschen zu sehr auf ihn fixiert war, als sie ihn kennengelernt hat, als auch ein bisschen manipulativ, so leicht versucht, ihn halt zu manipulieren, als auch so ein bisschen die Umgebung ein bisschen fernzuhalten vielleicht. Und es wird ja dann immer schlimmer, unter anderem wissen wir dann auch durch den Knocker, wo dann auch diese tolle bisschen Horrorszene war, wo sie auch mit Blut dann voll war und ihn so angestarrt hat, mit Liebe. Als auch dann, was ich auch als Figur einfach gut finde, dass Fushi so ein bisschen, okay, was er jetzt mit ihr anfangen soll, weil er weiß, okay, sie ist irgendwie Nachfahrin von Hayasaki und hat aber auch jetzt einen Klopfer drin und ihr ging es vorher schlechter als jetzt mit ihrer anderen Klopfermutter oder wie auch immer. Ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt, gerade auch noch, weil wir jetzt, glaube ich, so in der Vorschau ein bisschen gesehen haben, dass jetzt doch noch ihre Freundin, die auch vielleicht ein bisschen Gefühle für sie hat, jetzt doch relevanter wird und vielleicht möglicherweise Nachfahrin von irgendeinem Charakter ist, den wir doch schon kannten. Also da habe ich doch Gefühl, dass da noch was kommen könnte. Da hatte ich eigentlich schon damit abgeschlossen, aber man muss mal schauen. Ja, und die moralische Frage ist auf jeden Fall weiterhin ganz nett, aber ja, mal gucken. Ich glaube, die Staffel gefällt mir vielleicht auch am besten. Muss ich mal schauen, aber da ist genug, auch wenn weirdes Zeug dabei ist, aber halt von den moralischen und insgesamt Plotentwicklung und so weiter, ist jetzt nicht so irgendwas krass, wo man dann, ja, ich weiß nicht. Also ich habe ja schon gesagt, dass auch die vorigen zwei Staffeln, irgendwie hat sie mich immer gehuckt, aber dann verloren. Und hier ist auch, hat sich wieder auf einem niedrigeren Niveau, als ich gehofft habe, aber auf einem höheren jetzt gehalten, als die vorigen zwei Staffeln, würde ich jetzt sagen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Ich will wissen, wo es noch hingeht. Ganz ehrlich, wir sind im Moment in der ersten Hälfte von der Staffel. Ich glaube, es gibt noch ein paar Auflösungen. Und je nachdem, ob sie sich wieder im Kreis drehen oder tatsächlich irgendwas zu Ende führen, wird sich meine Meinung halt wahrscheinlich in den nächsten 4-5 Wochen noch mal ein bisschen ändern. Weil wenn es so weitergeht wie jetzt gerade, was soll's, mittelmäßig, muss man sich nicht anschauen. Wenn sie wirklich konsequent die Dinge verfolgen, die sie vorbereitet haben, dann kann ich mir echt gut vorstellen, dass es auch kein schlechter Titel wird. Dass das auch ein Titel ist, den man weiterempfehlen kann, beziehungsweise wo man sagen kann, schau dir das an, wie es bis jetzt ist. Und ich meine, wir sind in Staffel 3. Was soll ich sagen? Kann man ja niemandem empfehlen mehr.
Ja, also ich würde es auch nicht empfehlen und sagen, hier, ja, doch, guckt euch die ersten zwei Staffeln an, weil da war schon echt viel einfach langweilig. Und es war jetzt auch nur, okay, ich habe halt die zweite Staffel dann doch noch wegen Hoffen durchgeschaut. Und dann ist die dritte Staffel, ist okay, dass ich die jetzt noch weiterschaue. Aber da muss man sich echt nicht die tiefsten Tiefen der ersten zwei Staffel geben.
Das ist halt leider auch nicht die beste Adaption, muss man fairerweise dazu sagen.
Ja.
Okay, dann sind wir beim letzten Titel, mein für euch Titel, die letzte Staffel My Hero Academia. Julian, du hast bestimmt so ein paar Action-Szenen dir angeschaut.
Korrekt, ja. Also die Bakugo-Action-Szene, dann natürlich der letzte Schlag oder die Folge vom letzten Schlag und auch so ein bisschen traurige Szene, also mit irgendwie Uchako und Deku in der letzten, es war die letzte Episode wahrscheinlich gewesen, so ein bisschen. Also die Sachen, die ich gut fand, als ich kurz den Manga so ein bisschen durchgeskippt habe und dann natürlich Action, die Sachen habe ich mir angeschaut. Und der Rest hat mich halt nicht interessiert und ja. Wie fandest du es denn jetzt? Du hast das Finale ja gesehen.
Dann hast du nämlich tatsächlich auch das Wichtigste gesehen. Im Endeffekt, was ich ganz gut fand, ist natürlich, dass immer mal wieder zu anderen Leuten geschalten wird, dass man immer mal wieder so die Reaktion zu den Kämpfen sieht, auch wenn es nicht so ganz Sinn macht im Kontext. Aber im Endeffekt, das war ja jetzt eigentlich nur, ich glaube, 7 Folgen oder so kämpfen, dann ein bisschen emotional austauschen und dann Epilog. Ich muss ehrlich sagen, den Epilog hätte man sich fast sparen können. Ich hätte es besser gefunden, wenn nach dem Ende einfach Ende gewesen wäre. Dieser Drang, immer einen Epilog zu machen, macht, glaube ich, ein paar Enden kaputt. Weil zum Beispiel bei blödes Beispiel jetzt wieder, aber das hat jeder gesehen. Wenn bei Star Wars, was ist Episode 6? Also das Ende der ursprünglichen Trilogie, wenn man da dann noch irgendwie eine Stunde Epilog hinterher gemacht hat, ja, und wir haben das Empire jetzt wieder, also wir haben jetzt das Empire abgeschafft und wir haben die Republik wieder aufgebaut. Das ist unser politisches System jetzt. Luke ist jetzt Lehrer für irgendwelche neuen Jedi. Han Solo ist wieder zu seinem Schmuggler-Dasein zurückgegangen, weil er doch nicht die Reichtümer bekommen hat, die er sich erhofft hat. Und etc., etc.
Ich verstehe. Ja, das
ganz
heißt,
ehrlich,
Lukas, du wolltest für das Ende
Darth Vader tot, Ende.
Du wolltest eine Ewok-Musikszene in My Hero Academia haben. Das höre ich raus.
Moment, lass mich doch einfach kurz mal. Das hätte man hier auch einfach machen müssen. Der Epilog, es ist ganz cool, aber es ist eigentlich auch so, wie du es erwartet hast. Das Problem ist, wir haben zwei Epiloge. Wir haben den Epilog, die Leute machen jetzt ihre Schule fertig, ohne weitere Vorkommnisse. Wir haben zwei Graduations praktisch direkt hintereinander, weil zuerst die Klasse über ihnen graduated, also von der Schule abgeht. Dann haben wir, ich glaube, so zwei Szenen, wie jetzt die Klasse 1A oder mittlerweile 2A oder 3A, keine Ahnung, von den neuen Kohais abgefeiert wird. Und dann haben wir deren Graduation, bevor wir dann nochmal einen Epilog bekommen, was alle jetzt in ihrem Erwachsenenleben machen. Also wir brauchen keinen dreifachen Epilog so. Es reicht. Ihr hättet euch einen davon aussuchen können. Natürlich, das mit der Schule wäre meiner Meinung nach cool gewesen, weil es würde dieses Akademia-Thema beenden. Dass, wenn du wirklich mit der Graduation von Deku und Co. Schluss machst und dann sagst, und jetzt brechen sie in ihr Erwachsenenleben auf. Perfekt. Du musst nicht weiter erklären, dass ist das Ende von seiner Hero Academia. Ist abgegangen.
Roll Credits.
Aber ganz ehrlich, der zweite Epilog, das Erwachsenenleben, fand ich jetzt auch nicht unbedingt schlecht. Ich weiß, im Manga hat, glaube ich, eine Szene gefehlt, die wir jetzt bekommen haben. So von dem, was ich halb mitbekommen habe. Ich habe mich auch nicht mehr wirklich damit beschäftigt. Ich habe nur mitbekommen, dass sich die Leute übers Manga-Ende beschwert haben, weil Deku jetzt Lehrer ist und nicht mehr hält und nicht, gar nichts mehr. Und ich glaube, das ist ja ein bisschen aufgebrochen dadurch, dass er dann diesen Kampfanzug von All Might bekommt. Die Szene damit hat sich auch sehr dran gehängt, angefühlt. Deswegen habe ich das Gefühl, wahrscheinlich Anime Original, aber ist mir letztendlich auch egal. Ja, eigentlich wurde uns da nur gesagt, ja, jeder hat seinen Traum erreicht, alles toll. Außer Deku, der ist jetzt kein Held mehr, sondern Lehrer. Ach so, und jetzt ist er doch wieder Held. Der Epilog, da fällt es ziemlich auseinander. Vor allem, weil vorher mit der ganzen Action und dem Climax und allem, das war ganz gut. Ihr hattet nicht nochmal 4 Episoden gebraucht.
Will ich kurz einhaken? Weil ich dachte, du hättest schon gemeint mit dem Epilog zu Epilog zu Epilog, weil es kommt ja noch mal ein Epilog. Also es kommt ja noch mal die Folge, ich glaube jetzt in der Spring Season oder Summer Season, ich bin mir nicht mehr sicher, die das letzte Chapter adaptiert, weil, du hast es schon gut erwähnt, es war ja schon, als dann das letzte Chapter in Anführungsstrichen rauskam von My Hero Academia, dass viele schon ein bisschen enttäuscht waren, dadurch, dass Manga immer dann irgendwie wöchentlich, monatlich, wie auch immer erscheint, dass es dann immer ein bisschen zieht, ist bei den Enden öfters mal schwierig, dass dann Leute auch im Anime das besser finden als im Manga. Und das Ende von My Hero Academia wurde dann auch ein bisschen gemimt und fanden Leute nicht so gut. Aber dann das Chapter, was im letzten Volume dann dabei war, was der echte Epilog dann nochmal so ein bisschen war, das hat die Leute dann positiver gestimmt. Das fanden sie dann ganz gut. Und das fehlt noch. Also jetzt ist das Anime-Ende gerade wie das bisschen enttäuschende Manga-Ende war. Und dann kommt jetzt noch so eine Folge. Also, irgendwann.
Ja. Also wie gesagt, ich glaube für mich, alles was vor dem Epilog kommt, wir haben wirklich einen Climax, der die Haupthandlung beendet. Dass natürlich jetzt Shigaraki abgibt an All for One, durch das Deku nämlich Tokjutsu benutzt hat, ist natürlich ein bisschen schade. Ich finde, einfach weil Shigaraki als Gegenpol zu Deku sehr gut funktioniert, hätte ich mir mehr gewünscht, dass da mehr Fokus drauf gewesen wäre, weil All for One ist der Gegenpol nicht mal zu All Might, sondern zu dem ersten Träger von One for All. Und also seinem kleinen Bruder praktisch. Und das ist eine Figur, die kommt fast nicht vor. Und im Prinzip haben wir deren Ende gesehen, deren Conclusio, deren Climax und deren Auflösung. Und das finde ich ein bisschen schade, weil das sind nicht die Figuren, die wir verfolgt haben. Natürlich gibt es dann noch die Szene, wo Deku bei Spinner vorbeigeht, wo man dann merkt, okay, eigentlich sind die... eigentlich sind wir gar nicht so verschieden. Aber ja, natürlich, diese Shigaraki war jetzt der Held für uns Schurken. Das ist ein cooler Punkt, so, das macht Sinn. Aber das am Ende natürlich dann auch gesagt wird, und jetzt gibt es so gut wie keine Villains mehr. Die Helden nehmen nur noch die letzten Nachzügler, Hobbs, und ich denke mir, das macht doch keinen Sinn. Das macht doch gar keinen Sinn.
Ja, das Worldbuilding von My Hero Academia war noch nie so das Stärkste.
Ich finde, das Worldbuilding muss auch gar nicht so stark sein. Ich finde, die Beziehung zwischen Deku und Shigaraki hat viel gecarried. Wenn du nochmal in die erste Staffel oder in die ersten beiden Staffeln zurückgehst, wie sich die Weltbilder von beiden manifestieren. Weil sie treffen ja zuerst aufeinander in diesem Übungsgelände, wo sie praktisch nichts miteinander zu tun haben. All Might kämpft zwar dann gegen diesen Nomu und Shigaraki drückt aus, wie sehr er All Might hasst, was schon mal ein Gegenpol zu Deku ist, der All Might ja vergöttert. Das ist ein starker Start für diese gegenseitige Beziehung. Dann mit Stain, also ich glaube, vorher treffen die sogar nochmal aufeinander und haben ihren Talk, was ja beide Character Arcs so ein bisschen lostritt. Dann gibt es ja diese Nummer mit dem Hero Killer, wo Shigaraki sich denkt, ja, den ziehen wir auf unsere Seite, und dann später sagt, ja, wir benutzen seine Publicity, um Leute zu uns zu ziehen, weil wir sind jetzt der Held für die Bösen, oder wir sind die Organisation, die die Bösen vereinigt und die für die Villains einsteht, was ja dann auch der Gegenpol zu Deku ist, der Stain aufhält und dann am Ende sich denkt, eigentlich sind wir doch gar nicht so verschieden. Naja, also das war alles sehr gut aufgebaut. Und wie gesagt, umso ärgerlicher, dass gerade diese Rivalität am Ende über Bord geworfen wird und gesagt wird, ja, ihr wollt ja eigentlich die Rivalität von den beiden, von denen das Ganze ausging. Ja, nee, nicht so wirklich. Tut mir leid, also One for All ist ja generell sehr wenig charakterisiert, denn sein einziger Character-Trait ist, ich bin böse. Er wird am Anfang so dargestellt, beziehungsweise in seiner Backstory wird er so dargestellt, dass er einfach alles haben will, weil haha, all for one. Aber das ist ja eigentlich gar nicht so, weil er zerstört ja eigentlich alles.
Ja, er will halt auch der Dämonenlord sein. Das passt nicht so ganz
zusammen mit mir gehört alles, ich mache alles kaputt.
Ja, und dann mit dem Bruder die Beziehung versucht man dann irgendwie aufzubauen, was für mich auch nicht funktioniert hatte.
Der Bruder ist dann... Das Problem mit One for All, also dem Bruder von All for One, ist, dass er einfach überhaupt nicht charakterisiert wird. Also er hat nicht mal irgendwie das Character-Trait, er ist gut. Sein Character-Trait ist, ich bin gegen All for One, gegen One for All. Und nicht mal aus, du bekommst nie mit, dass er irgendeine Überzeugung oder sowas hat. Er will seinen Bruder stoppen. Das ist alles. Das ist kein Charakter. Und deswegen macht es halt auch nicht so wirklich Spaß, das Ende von den beiden zu sehen, wenn du eigentlich Shigaraki versus Deku sehen willst.
Ja.
Also, wie gesagt, ich bin kein Superfan von My Hero. Ich habe auch mit Sicherheit einiges vergessen, was in den anderen Staffeln passiert ist. Aber ich möchte behaupten, dass das nicht so ganz gut zusammen funktioniert. Immer noch gut animiert, immer noch tolle Kämpfe. Ich finde auch gut, wie Bakugos Kämpfe funktionieren, auch wenn dieser Fake-Out-Tod natürlich was ist, was ich zutiefst verachte.
Ja.
Ja, im Endeffekt, was soll man sagen, das ist halt das Ende von der Shonen-Adaption.
Ja, also
wir hatten schon schlechtere, wir hatten schon bessere.
Ja, würdest du mir zustimmen, weil ich ja jetzt über die letzten ein, zwei Jahre gesagt habe, My Hero Academia, das Ende, weil ich dann kurz ein bisschen durchgeskippt habe, ist das, was die Serie verdient hat, beziehungsweise was die Qualität der Serie entspricht?
Mein Problem mit My Hero Academia ist so ein bisschen, es fängt stark an, klammern wir mal ein bisschen die erste Staffel aus, die so Setup ist. Die zweite Staffel ist sehr, sehr stark. Die dritte Staffel schon ein bisschen schwächer. Die vierte Staffel schon ein bisschen schlechter. Die fünfte Staffel schon ein bisschen schlechter. Und gerade die letzten zwei Staffeln gehen wieder ein bisschen nach oben, aber erreichen halt nicht den Punkt, wo sie vorher waren, sind aber auch weit entfernt vom Tiefpunkt der Serie. Also würde ich sagen, im Schnitt ist es schon, was die Serie verdient hat. Ohne das jetzt irgendwie, ja, genau. Bitte, please no hate. Aber im Schnitt ist das die Qualität von der Gesamtserie. Wie gesagt, ein paar Fehler sind drin. Es funktioniert im Großen und Ganzen. Aber manche Entscheidungen waren halt auch einfach dumm.
Ja, ist halt keine Vollkatastrophe. Aber das, was du sagst, wie auch zwischendrin, wo dann, keine Ahnung, so ein bisschen Filler ist, hast du am Schluss der Epilog, der so ein bisschen, ja, okay, jetzt kriegen wir noch das alles, brauchen wir das so ein bisschen. Hätte alles halt ein bisschen gestraffter sein können. Und der Endfight endet halt einfach mit einem Schlag, was ein bisschen lame ist.
Ja, nee, mit dem Endfight habe ich gar nicht so ein großes Problem. Das funktioniert alles auch so ein bisschen, auch weil All for One ja versucht, gegen alle anzukämpfen. Mhm. Was natürlich auch ein Teil der Thematik ist, die man am Anfang eingeführt hat, die dann später ein Problem von der Serie geworden ist. Weil ich glaube, ich habe es schon mehrfach gesagt, ich mag es sehr gerne, dass My Hero viele Charaktere einführt, denen alle einzigartige Kräfte gibt und einen tatsächlichen Charakter. Was ich nicht so gerne mag, ist, dass im Laufe der Zeit natürlich die Charaktere alle ein bisschen in den Hintergrund treten und wir eigentlich Todoroki, Bakugo und Izuku sehen. Wenn wir Glück haben, wenn wir wirklich Glück haben, sehen wir mal Tenya noch oder Ochako. Aber da müssen wir Glück haben. Und das hat halt dazu geführt, dass gerade der Endkampf von allen anderen, was ja vorletzte Staffel war, ein bisschen flach war. Und es führt jetzt natürlich auch so ein bisschen dazu, dass du irgendwie den Leuten nochmal einen Endpunkt geben musst, was zu diesem Endgame-Moment führt, wo alle aus Portalen rausspringen und dann dem finalen Kampf beipflichten. Und ich auch sagen muss, ein paar von denen waren schon ganz schön mitgenommen. Die hätten vielleicht echt zu Hause bleiben können.
Ich bin auch dabei.
Aber ja, genau. Aber das war thematisch schon gar nicht so schlecht, dass eben die Leute alle Deku den Weg bereiten, den finalen Schlag zu setzen. Ich meine, ist schon gut. Also, wer da sagt, das ist schlecht, hat so ein bisschen die Serie auch nicht unbedingt verstanden, würde ich behaupten. Aber natürlich, wer sagt, das ist gut und über alle Zweifel erhaben, hat vielleicht noch ein paar andere Probleme.
Ja, also es hat ja auch einen meiner Lieblingstropes, die ich ja immer sage, wo dann irgendwie den Leuten, die man begegnet ist, glauben an dich, denken an dich, wie auch immer. Mhm. Das heißt, es ist ja auch alle so mit hier Izuku, ich weiß nicht, wie es dann übersetzt wurde oder.
Ja.
Also wo dann alle, also das so ein bisschen ist ein Job, der da ein bisschen schlechter, fand ich, für mich funktioniert hat als den Job in meinen zwei, sag ich mal, liebsten Ausführungen. Aber ja, ist auf jeden Fall gut, keine Katastrophe. Das ist halt was man beim Manga leider immer sagen muss. Das Ende ist zum Glück keine Katastrophe. Da haben wir halt leider, oder was man auch gehört hat, ein paar andere, gerade auch zum Beispiel in der Winterseason 2026, wo man schon weiß, dass sich die Leute am Schluss mit dem Manga überhaupt nicht zufrieden waren mit dem Ende. Und da muss man dann sagen, okay, My Hero Academia für die Fans, finde ich ja ganz schön auf jeden Fall, dass auch die Produktion bis zum Ende hin alles super war, dass wir jetzt da auch noch schön den Epilog bekommen und dass man da nochmal schön abschließen kann und dass jetzt auf jeden Fall für so ein Shonen Langzeitschonen, wo vielleicht die neue Generation jetzt damit angefangen hat, jetzt auch zu Ende sehen konnte, mit 8 Staffeln auch ganz gut abgeschlossen ist. Ist ja auch immer was Schönes dann.
Also, ich hoffe tatsächlich, dass es vielleicht noch das ein oder andere Spin-off gibt, weil Vigilantes läuft ja gerade auch wieder, ist ganz gut. Spoiler für vielleicht die Preview, Ich denke nicht, dass ich es mitbringe, aber...
Ich auf jeden Fall nicht.
Finde ich auf jeden Fall auch nicht verkehrt. Ja, aber im Großen und Ganzen. Was das angeht, glaube ich, war die Diskussion ein bisschen zu heated. My Hero Hater, bitte chillt. My Hero ja. Fans, bitte chillt auch mal ein bisschen.
Also hassen tue ich es nicht. Aber das ist schon so einfach, ja, 6 von 10, 7 von 10 für mich.
7 von 10 ist immer noch gut. Darf man genau. sich eigentlich nicht beschweren.
Also, zweite Staffel weiterhin, habe ich nur 9 von 10 gegeben. Super.
Das steht bei mir auch so da. Das sind die beiden Arcs, für die man eigentlich My Hero kennt. Das ist sowohl den Sportfest-Arc als auch den Hero-Killer-Arc,
ja.
was die beiden besten Arcs einfach sind. Und ich glaube, da kann nicht mal jemand mit mir diskutieren. Ich glaube, das steht vollkommen außer Frage.
Ja, und ich glaube, auch im Laufe unserer Podcast-Serie werden wir noch genug gehatet werden wegen Shonen. Da haben wir ja hin und wieder ein paar Meinungen.
Naja, wir reden so wenig über Shonen. Ich glaube, die richtig Hardcore-Shonen-Fans werden sowieso nicht. Okay, aber ja. damit will ich auch so langsam Schluss machen. Es gibt einige Anime zu schauen für die Winterseason.
Oh ja.
Und für die entsprechende Preview. Deswegen verabschiede ich mich hier. Ich bin der Lukas oder der Tetz. Und so findet ihr mich auch auf MyAnimeList.
Ich war der Julian. Mich findet man unter Lukohl, L-U-K-E-O-H-L, auf MyAnimeList und Twitter und Bluesky. Die Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft ist im Jahr 2026. Nonon Biori Nonstop, Bakano, Aria Animation, One Out Kano, Kyokai Mirai Fukuin, Initial D, Shiki, Shinsekai Yori, Shoujo, Kagegi, Revisited Movie und Today's Menu for the Ima Family.